Herzlich willkommen zum Podcast Licht ins Dunkle. Ich stelle mal ganz kurz unsere heutige Folge vor. Mein Gast, also unser aller Gast, ist Dr. Onimus. Dr. Onimus ist nicht nur ein sehr guter Freund von mir, sondern Dr. Onimus ist auch mein Chef. Und vor allem ist Dr. Onimus mega interessiert und in Medizin, ist Chemiker und Virologe. Also man kann als Chemiker auch Virologe sein. Das wird er gleich selber noch erklären. Und er hat einen wunderbaren Überblick über die gesamte Medizin, also vom Großhandel über die Forschung bis zur täglichen Arbeit. Und genau das werde ich jetzt mit ihm besprechen. Also viel Spaß, Dr. Onimus. Er wird euch gefallen. Also, liebe Zuhörer oder auch die, die zugucken, na, wie immer, man kann uns hören, man kann uns sehen oder man kann auch beides machen. Heute wieder ein Interview in unserem Medizin-Podcast oder in meinem Medizin-Podcast, wenn ihr aber dabei seid, ist dann unser Medizin-Podcast. Und ich stelle euch mal vor, den Dr. Onimus heute. Bitte nicht wundern, Dr. Onimus hat sehr viele Funktionen. Unter anderem ist er ein guter Freund von mir, deshalb duzen wir uns und ich werde ihn dann später Hartmut nennen. Aber er ist immer noch Dr. Onimus, Chemiker, und er ist auch noch mein Chef und Inhaber von mindestens 2 Firmen, für die ich arbeite, aber ich glaube sogar 3, ich muss mal nachzählen irgendwie. Spielt jetzt aber hier keine Rolle. Er ist, wie gesagt, Chemiker, auch Virologe, hat sich sehr viel mit Viren beschäftigt, mit im Studium mit Diabetes. Und es ist wieder ein ganz wichtiges Beispiel, dass man Wörter benutzen muss, die man eigentlich scheiße findet, ne? So, bei mir ist es heute, weil mir einfach kein anderes Wort einfällt. Aber es gibt immer dieses komische duale System der Schulmedizin und der Alternativmedizin, was ich totale Scheiße finde, weil für mich gibt es nur eine Medizin, nämlich die, die heilt. Aber es sind Begriffe, die es gibt, die verwendet werden, ja, und mit denen man sich dann auch auseinandersetzen muss. Also die muss man irgendwie, gibt es eben. Viele Menschen kennen halt die Schulmedizin und wissen darunter, was sich vorzustellen, und die alternativ ergänzende Medizin, adjuvante Medizin als Paralleluniversum, was es nicht ist, meiner Meinung nach. Und deshalb besprechen wir uns ja auch. Aber was für viele halt einfach ein Begriff ist. Also insofern verwende ich den Begriff manchmal Schulmedizin und alternative Medizin, obwohl ich beide scheiße finde, wenn sie jeweils das andere ausschließen. So, und jetzt gehen wir erstmal das Wort an Hartmut, damit er sagen kann, was ich vergessen habe, über ihn zu sagen. Und dann kann er, also er wusste, dass er heute interviewt wird, er weiß aber noch nicht genau, auf was er Bock hat. Und das verwundert nur die, die ihn nicht kennen. Und jetzt fragen wir mal, auf was er Bock hat, heute zu reden. Und wir machen so, wie immer, ist Open End, also Pi mal Daumen eine halbe Stunde. Wenn es länger dauert, dauert es länger. Und wenn es nicht so lange dauert, dann habt ihr eher Feierabend oder braucht es sich aufzunehmen oder wie auch immer. Also, Hartmut, sprich.
Also du hast, erstmal vielen Dank dafür, Jan, dass du mich so schön vorgestellt hast. Ich habe da auch nur ganz wenig da noch zuzufügen. Also ich bin Chemiker, klassischer Chemiker ausgebildet, also Wissenschaftler. Und habe dann während der Diplomarbeit oder bei der Promotion dann in den medizinischen Bereich gewechselt als Chemiker. Das war mir früher auch nicht so bewusst. Das ist aber voller Naturwissenschaftler in der Medizin. Das sieht man von außen gar nicht so. Aber die medizinische Grundlagenforschung wird natürlich über die Naturwissenschaften gestützt.
Ja. Ärzte scheinen es ja nicht zu sein, deiner Meinung nach.
Nein.
Wolltest du mal erwähnen?
Nein, also das ist, also gerade darüber können wir zum Beispiel heute auch gerne sprechen oder ein andern Mal. Wir können uns ja öfter zusammensetzen. Und wenn das die Leute interessieren sollte, was ich zu sagen habe oder was wir besprechen sollten. Also meine drei Hauptthemen, die ich immer so habe, sind einmal natürlich das ganz Spezifische, also wie kommt es überhaupt zu Erschöpfungskrankheiten? Im weitesten Sinne des Wortes. Also es muss irgendwie vermittelt werden. Und da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber, wie das vonstatten gehen kann. Also jetzt genau, mehr so aus der wissenschaftlichen Brille heraus. Dann hattest du ja auch angesprochen das Thema der Trennung, der medizinischen Trennung in allopathische Medizin und Komplementärmedizin, also allopathische, also typische Krankenkassenmedizin, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
Also diese Trennung, die halte ich erstmal für nicht falsch, ja, also die ist gar nicht so falsch, aber was ich falsch finde, und darüber rede ich auch gerne, das ist die Frage der Kommunikation. Ja, also da gibt es ja Kommunikationsbarrieren, die für den einen oder anderen in der alltäglichen Praxis oder auch in der Entscheidungsfindung relevant sind. Die sind sehr relevant.
Zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin.
Ja. Ne? Und also wer darf überhaupt medizinische Aussagen treffen? Also das ist extrem stark geregelt, insbesondere in der EU, also die anderen, sagen wir, medizinischen Bereiche, wenn man das vergleicht, da gibt es mehrere auf der Welt. Also wir sind hier nicht die Einzigen, die sich über Medizin Gedanken machen. Ich fasse das immer so zusammen zwischen europäisch-nordamerikanischen Medizinkreis. Ne? Okay. Gibt es noch den südamerikanischen Medizinkreis, dann natürlich den gesamten asiatischen Raum und den indischen Raum und natürlich auch den afrikanischen Raum. Also um mal die wichtigsten zu nennen. Ja. Und die gehen auch insgesamt mit der Thematik vollständig anders um. Also sich sowas mal anzuschauen, das finde ich immer ganz interessant und auch sehr lehrreich, weil wir haben ja bei uns die klassische evidenzbasierte Medizin als
Müssen wir kurz übersetzen, als die bewiesene, durch Studien bewiesene, kann man so sagen.
Das ist jetzt schon wieder eine Konnotation, die zu viel ist. Also Evidenz ist Evidenz und kein Beweis. Also das heißt, genau wie in dieser sprachlichen Ungereimtheiten
gibt es
Evidenz ist durch Beobachtung gewonnene Erkenntnis.
Okay.
Na, sagen wir es mal so. Ne? Durch Beobachtung erworbene Erkenntnis. Ne? Es gibt den wissenschaftlichen Beweis, in Anführungsstrichen. Das ist auch so eines meiner Lieblingsthemen. Also kann man etwas wissenschaftlich überhaupt beweisen? Macht das überhaupt Sinn, so einen Beweis zu führen? Und dann gibt es natürlich was für uns und was von einer Zuhörer interessant ist, die medizinische Evidenz. Ne? Also das wird immer gefordert und keiner weiß auch nicht so genau, was das ist. Ja.
Wurde ja mal als Fortschritt gefeiert, ne? Ist es ein Fortschritt?
Nein.
Ich weiß noch, mein Ex-Chefarzt, der leider letztes Jahr verstorben ist, Gerd, den du auch gut kennst, der war in den 90ern, als wir noch zusammen auf Intensivstationen gearbeitet haben, begeistert, dass es jetzt eine evidenzbasierte Medizin gibt, weil er der Meinung war, 60% wird einfach so gemacht im Krankenhaus, ohne dass einer richtig drüber nachdenkt. So hat er das damals übersetzt.
Also in der Richtung ist es auch von Vorteil, muss man ehrlicherweise sagen.
Es ist aber eben auch ein Klotz am Bein, weil viele neue Sachen einfach nicht bewiesen werden können, weil man es gar nicht hinkriegt, ja. Und viele Sachen auch verboten sind zu gucken. Ja. Früher sind Leute für eine Studie mal geröntgt worden. Da kriegen die heute Schlaganfall, wenn das einer erlauben soll. Und damit kriegst du, wenn du den Beweis nicht hinkriegst, kriegst du auch die Therapie nicht durchgesetzt.
Ja. Also ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Schachspiel.
Oh, okay.
Ja. Also ein sehr guter Schachspieler kann dir gar nicht begründen, warum er jetzt den nächsten Zug macht.
Ist das so?
Ja. Wer fühlt das?
Aber ich weiß, dass Schachspieler sehr gute Mathematiker sind und ein extremes Gedächtnis haben.
Hilft dabei.
Und immer eine Partie kennen, die mal so stand, wie die, die jetzt so steht.
Sagen wir, ja, und trotzdem ist es so. Also man kann, Schach ein wunderbares Beispiel dafür. Mhm. Wir blähen es noch mal ein bisschen auf und nehmen ein dreidimensionales Schach. Das gibt es nämlich nicht. Also wir würden es im Raum so bewegen können mit unserem Schachfigur. Ne? Ja. Also der Läufer gehen, jetzt kann das auch diagonal nach oben gehen.
Hinten.
Ja, dann wird es noch ein bisschen komplexer. Ja. Ne? Und das kennt vielleicht auch jeder, dass natürlich die Erkenntnis, also wenn ich jetzt mit logischen Problemen oder mit nicht lösbaren Problemen zu tun habe, dass ich irgendwie eine Abschätzung treffen muss. Und diese Abschätzung wird immer genauer, je mehr ich mich mit der Sache beschäftige. Ist aber schwierig zu beweisen.
Mhm.
Ne? Was ich da auch immer als Beispiel ganz gerne nehme, ist ist das Drei-Körper-Problem. Was du das kennst.
Nee. Also mit meinem eigenen genug zu tun.
Also, oder sagen wir mal insgesamt, ich gehe mal sogar noch einen Schritt zurück. Gibt es so etwas überhaupt wie einen wissenschaftlichen Beweis? Also das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Ne? Also weil der Ursprung der evidenzbasierten Medizin ist ja der Ruf nach Sicherheit.
Ja.
Und das ist das, was wir wollen. Also wir wollen eine Welt, in der die wird toll, in der man mich komplett aufnimmt, mich komplett beschreiben kann, meine Fehler findet, die Fehler behebt mit einer Methodik, die sicher ist, dass ich keinen Schaden nehme.
Okay.
Und dann wäre alles wunderbar.
Ja. Ne? Und man will vermeiden, dass jemand anders Fehler macht, ne?
Genau.
Das ist also ein dummer Arzt. Genau. Ist er halt so, ne? Es gibt überall, es gibt alles im Hof. So, und man will verhindern, ich kenne das auch tatsächlich. Ist ja auch jetzt so ein Weg, ne, mit diesen Schwerpunktkrankenhäusern. Ich kenne das aus dem eigenen Umfeld, aus meiner Familie, dass ich meine Schwester mal aus einem Behandlungspfad rausholen musste, was mein Glück war, weil ich alle kann, weil das mein Ex-Krankenhaus war, ne? Wo meine Schwester bei einem Verdacht auf eine Krebserkrankung ganz klassisch gesagt wurde, du legst dich jetzt mal hin, morgen operieren wir dich mal, dann schneiden wir mal ein Stück raus und dann gucken wir, was es ist. Genau. Völlig irre. So, und dann haben wir, daraufhin ist eine bestimmte, das PET-CT, was du auch gut findest, ne, mit wo man halt guckt, welche Zellen da, gar nicht mehr möglich, weil das ja automatisch passiert. Und wenn da eine OP-Wunde ist, kann der Computer das nicht mehr auseinanderhalten. Und durch meine eigene Initiative, ja, weil ich meine Schwester da und weil die Ärzte mich gut kannte, haben wir die sozusagen verlegt nach Jena in die Uniklinik. Und dann sind die da, und da geht's gut, die hat den Krebs überlebt, seit mehreren Jahren, die ist topfit, die war Ostern bei mir, evidenzbasiert, hätte sie sofort behandelt werden müssen, wie in der Uniklinik. Mhm. So. Also insofern hat es eindeutig einen Vorteil.
Ja,
Nachteil ist natürlich, wir haben ja mit unserer, wir machen ja so Gutachten auch in unserer Firma, oft Kinder, die haben eine Krankheit, die gibt's nur 100 Mal auf der Welt. Und dann schaffst du natürlich
eine große Evidenz.
Dann schaffst du natürlich nie eine Studie, die zur Zulassung führt, weil wenn es auf der ganzen Welt 100 Kinder gibt, weiß keine Sau, wie man da eine evidenzbasierte Medizin, wo du ein paar Tausend brauchst, hinkriegst und die fallen einfach hinunter. Ne?
Außerdem bewegen wir uns ja mit einem Podcast in einer gewissen Untergruppe von Patienten.
Ja.
Ne? Also quasi jetzt vermutlich werden es so ungefähr so 80% der Patientenfälle sein, die tatsächlich auch über die evidenzbasierte Medizin ganz wunderbar zu behandeln sind, wo das auch richtig ist und wo man auch nicht lange drüber reden muss. Ne?
Ja.
So, wenn das aber nun scheitert, wenn es jetzt keine Symptomverbesserung gibt oder keine Krankheitsverbesserung, ne, und die evidenzbasierte Medizin mit meinen Leitlinien auch keine weitere Auskünfte mehr gibt, weil es uns einfach nicht weiß.
Ne? Ja.
Und dort sehe ich das faktische Problem tatsächlich bei der evidenzbasierten Medizin. Deswegen sehe ich es eigentlich gut gemeint, aber nicht gut gemacht, weil der Raum des Probierens und des Versuchens ist jetzt eigentlich null geworden.
Ja.
Ne? Und das heißt, also beziehungsweise wenn ich als Arzt oder als Klinikleitung oder als Therapeutennetzwerk dort etwas probieren möchte mit einem Patienten und das geht jetzt irgendwie schief.
Ne? Dann wird es gefährlich.
Dann wird es gefährlich für alle Beteiligten.
Ja.
Und das heißt, dieser Raum ist fast nicht mehr vorhanden.
Aber ist das nicht immer so ein Leben, das alles zwei Seiten hat? Du kannst natürlich, ich kenne auch Patienten, die sind falsch behandelt worden, die sagen wieder das Gegenteil, die sagen, ja, der Arzt hat mich falsch behandelt. Ich kam aber nicht weiter, weil die alle zusammenhalten. Eine Krähe hat der anderen kein Auge aus. Insofern verhindern ja auch klagewütige Patienten, also es kann ja sein, dass sie recht haben, ne? Machen natürlich dem Arzt auch Angst zu probieren, weil der natürlich sagt, ich jetzt irgendwas Falsches mache, ne, und dann hat irgendeiner Neffen, der Jura studiert hat oder hat es in der Zeitung gelesen, die verklagt mich dann, dann habe ich zumindest erstmal sehr viel Ärger. Also wie gesagt, auf der einen Seite wird dem Arzt dadurch natürlich auch das Schwert des Probierens, der Heid hat recht, genommen. Immerhin ist ja wie Ärger so entstanden, ne?
Ja, die, ich sag mal so, du beschreibst das Pendel eigentlich ganz gut. Das Pendel pendelt ja zwischen Sicherheit und Freiheit.
Ganz genau.
So. Und im Moment liegt man halt in der Zeit, wo wir das Pendel unbedingt in Richtung Sicherheit sehen wollen.
Ja.
Ne, das ist uns jetzt im Moment wichtiger als die Freiheit.
Und scheinbar auch Bezahlbarkeit. Das scheint ja immer mehr ein Faktor zu werden. Wenige Kliniken, die alles machen, wo sich das Röntgengerät schneller amortisiert, weil mehr Patienten, du musst halt ein halbes Jahr warten. Ne? Aber es ist natürlich so, das läuft und läuft und läuft, 24 Stunden. Kumpel von mir ist gerade in der Charité, da kam der Arzt zur Visite, 1 Uhr nachts, wirklich 1 Uhr nachts.
Und natürlich auch die Erschöpfung des Menschen insgesamt, der sich quasi dem Diskurs nicht mehr stellen will. Das ist man jetzt als Wissenschaftler eigentlich anders gewohnt. Das sind jetzt ja Diskussionsbeiträge, die jetzt erst in den letzten 5 bis 10 Jahren jetzt aufkamen, wo plötzlich die Öffentlichkeit oder auch Politiker oder auch unter Umständen Wissenschaftler oder Ärzte selber genervt waren von der Kakophonie der unterschiedlichen Meinungen.
Ja.
Und das ist, das gehört aber mit dazu. Das ist eine Unpässlichkeit in meinen Augen. Das ist zwar nervig, aber wir müssen damit leben, wenn wir Erkenntnisse haben wollen.
Ja.
Und
also mit Kakophonie meinst du diverse Meinungen, unterschiedliche Meinungen?
Ja,
also unterschiedliche Strömungen, die muss man einfach aushalten.
Die muss man einfach aushalten.
Ja. Ja,
und weil im Endeffekt sind wir als Menschen ja doch uns sehr ähnlich. Also wir sind nicht alle gleich. Aber wir sind von der Grundstruktur doch relativ ähnlich. Wir sind der Meinung, dass, also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich mit dem, was ich jetzt sage, ziemlich recht habe.
Ja.
Wirst du auch sagen.
Ja.
Wird der Zuhörer auch haben, dieses Gefühl. Wenn er was sagt oder hat sich davor Gedanken gemacht, dann meint er, er hat recht. Und das heißt, also wir sind alle in dieser Position, dass wir denken, dass unser Weltbild, so wie wir es haben, dass das richtig ist. Mhm. Sonst würden wir anders leben. Ne? Und wir wissen auch, dass es sehr schwierig ist, es zu korrigieren. Also wenn ich meine alte Meinung erstmal verlassen muss, ist es sehr schwierig.
Ja.
Und dafür ist eigentlich Wissenschaft da, in meinen Augen, dass man aus diesen aus dieser Meinung heraus eine Erkenntnis gewinnen kann. Aber das muss ich auch erstmal ausprobieren. Ne, können. Ne? Das heißt also, wenn wir jetzt in den letzten Jahren oder die evidenzbasierte Medizin ist ja, das ist geklärt. Das ist jetzt richtig so.
Ja. Oh, sag mal, hast du nicht manchmal das Gefühl, ich habe das, dass stell dir vor, wir wären jetzt abwechselnd Gesundheitsminister. Mhm. So, jetzt fällt uns auf, dass es ja eine Medizin gibt, die es schon immer gab, also die ursprüngliche Medizin ist, ne? Wir finden ein Blatt, essen das, geht uns besser, essen wir wieder. Wir finden ein Blatt, essen das, müssen kotzen, essen wir nicht wieder.
Dann darfst du nicht mehr essen.
Oh. Und dann gab es jetzt die Schulmedizin mit ihrer Spitze der Evidenz, mit der bewiesenen, wie auch immer, Medizin, die es gerade ist. Wenig Risiko, Sicherheit. Daneben gibt es doch aber schon lange den Bereich, den man privat bezahlen muss, ne? Heilpraktiker. Klar, die haben natürlich, gibt es dann wieder, ja, Heilpraktiker, das ist ja, haben die Nazis erfunden und so weiter, aber jetzt heute müssen wir, so, der Heilpraktiker, den man heute trifft, jemand, der Nahrungsergänzungsmittel gut anwenden kann, es gibt immer Idioten, die verkaufen einem jeden Scheiß, so, aber das gibt es auch als Apotheker, so, da musst du jetzt nicht, das gibt es immer, ne, und ich habe manchmal so den Verdacht, dass man mir immer, ja, das, wann wird es denn jetzt Kassenleistung? Nee, wann erkennen die das? So, vielleicht erkennen die das ja alle. Es ist einfach nicht genug Geld da. Sagen wir, lass mal doch mal den Bereich privat entwickeln. Dann gehen die Leute halt, wenn es nicht besser wird, ja, dann gehen sie halt vom Hausarzt noch mal in den Laden rein, der alternativmedizinische Sachen anbietet, die vielleicht gar nicht alternativmedizinisch sind, die schon lange eigentlich schulmedizinisch sind. So, und nach meinen Zähnen und nach meiner Brille bezahle ich jetzt auch noch meine Pillen selber.
Ja. Also das ist ja wiederum ein anderes Spannungsfeld, was aber natürlich ganz nah da dran hängt.
Ja, das hast du schon recht.
Ist nämlich das, ich habe ein Problem und möchte das anderes bezahlen.
Ja.
So. Weil ich so denke, das ist ja quasi eine Staatsaufgabe, dass es mir gut geht, dass ich sicher bin.
Ja, ich zahle ja auch dafür, meine Krankenkassenbeiträge.
Selbstverständlich. Ja. Ich habe ja auch einen Leistungsanspruch dann dagegen, das ist also völlig klar.
Genau.
Aber wo ist da die Abgrenzung? Also zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Beispiel Zöliakie, das ist eine Stoffwechselkrankheit, die ist angeboren, da kann ich jetzt bestimmte Nahrungsmittel gar nicht essen, das kann ich nicht. Ne? Hm. Und das heißt, mir entstehen also höhere Mehraufwendungen, also das sind auch deutlich spürbar in meinem Geldbeutel, ja. Wenn ich da jetzt bestimmte Nahrungsmittel ausschließen muss und dafür speziell bearbeitete Nahrungsmittel, damit ja. Ich eben sonst sterbe, sonst wenn ich
an. Beim Brotbacken los.
Geht beim Brotbacken los. Ne? Und da entstehen natürlich mehr Kosten. Da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, das ist eine genetische Erkrankung. Das ist für mich, ist dann meine Nahrung sowas so ähnlich zu sehen wie ein Arzneimittel. Und ich möchte ganz gerne, dass meine Krankenkasse das bezahlt oder dass die Gesellschaft das bezahlt. Ne? Und,
so war der Deal. Ne?
So war der Deal. Aber so ist es ja nicht.
Nee,
ja?
Ist es nicht.
Das stimmt. Also ich muss es trotzdem selbst aufnehmen. Das ist jetzt mein persönliches Pech, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja.
Das heißt, diese Grenzlinie zwischen persönlichem Pech und auch von der Erwartungshaltung, ne? Die ich so habe an mein Leben oder an meinen Körper, wie der so funktioniert, die ist natürlich fließend und muss im Einzelfall immer wieder neu gesetzt werden.
Ja.
Ne? Ich denke, in dem Bereich gibt es auch tatsächlich wenig Handlungsbedarf, weil ich diese Grenzen eigentlich auch für richtig erachte. Ne? Also sonst ist das Tor geöffnet. Also wenn wir jetzt sagen, also alles, was mit Gesundheit zu tun hat,
ja.
Man kann ja jetzt sagen, da muss auch mal ein Fitnesscenter bezahlt werden, dann müssen auch mal ein Nordic Walking Stick bezahlt werden.
Oder ab wann brauche ich denn eine neue Brille?
Genau. Ne? Also, oder ist
neue
es
Kläle,
für, neue, das, für, neue das, für das Leben notwendig, dass ich jetzt zum Beispiel neue Zähne bekomme und dass die hübsch sind?
Ja.
Also ich finde, dass man sich grundsätzlich darüber Gedanken macht, dass es da eine Grenze geben muss, die man auch immer wieder neu definiert. Das finde ich richtig. Was ich falsch finde, ist, dass diese Grenzen nicht immer wieder neu überdacht werden müssen.
Ja.
Also, dass die sind unendlich haltbar. Also, zum Beispiel, wir bieten ja hier an die hyperbare Sauerstofftherapie bei uns in den Zentren.
Ja.
Kennst du ja auch.
Genau.
Also ein einfaches technisches Verfahren, um letztendlich einen Körper mit mehr Sauerstoff zu versorgen.
Bewährt, auch in der Schulmedizin, bei Tauchunfällen und bei Verbrennungen und bei großen Wunden. Wird schon oft angewendet. Große Kliniken haben eine Sauerstoffdruckkammer. Genau.
Wurde Anfang der 2000er Jahre mal entschieden, dass das also unter ganz bestimmten Kriterien dann auch tatsächlich eine Kassenleistung ist, dann wird man es bezahlt, ist rasend teuer. Wenn ich das also in großen Druckkammerzentren lassen, machen möchte. Und so eine Verordnung, die nachher rauskommt, das ist jetzt quasi, wird nur unter diesen Umständen bezahlt, das ist klebrig wie Beton. Das bleibt jetzt so.
Ja.
Ne? So, und vielleicht.
Obwohl jeder weiß, dass es gut ist.
Ja.
Sag ich doch. Vielleicht. Sind wir wieder beim Bezahlen. So. Wenn ich mich lange genug totstelle, macht es jemand anders und bezahlt es einfach.
So, und jetzt haben wir, das hat ja die EU von vor ein paar Jahren, so eine Haltbarkeit, was zum Beispiel medizinische Hilfsmittel angeht, eingezogen. Das heißt also, medizinische Hilfsmittel müssen jetzt regelmäßig abstellen, also alle 5 Jahre auf ihren Nutzen nochmal neu überprüft werden. Ihre Einsatzfähigkeit. Also das macht auch sehr viel Ärger auf der anderen Seite. Aber mal prinzipiell ist es ja jetzt erstmal vom Gedanken her okay. Ne? Das jetzt quasi für medizinische Verfahren oder Arzneimittel gibt es das nicht. Ne? Also dass man sagt, ist also eine Regelung zum Beispiel jetzt, also unter welchen Kautelen oder unter welchen Parametern bezahle ich das jetzt oder lasse ich das darf das die Gemeinschaft bezahlen für einen Patienten? Ne? Die müssten in regelmäßigen Abständen vielleicht auch alle 5 Jahre nochmal neu überarbeitet werden. Und gibt es eben neue Erkenntnisse, die quasi diese Einschränkungen, die wir vorher gemacht haben, noch rechtfertigen? Oder gibt es eben keine neuen Erkenntnisse und dann bleibt es erstmal so, wie es ist? Aber es wird gar nicht angeschaut.
Nee.
Und das finde ich halt, was die Verfahren angeht, schlecht. Also maximal schlecht. Ne?
Ja.
Und natürlich auch du hattest ja eben von Heilpraktikern gesprochen und Ärzten. Es gibt ja mehr oder weniger fast schon ein Kommunikationsverbot. Ne? Also ja. Das wird zwar nicht so gesagt, aber dem Arzt ist es verboten. Ja, also ganz interessante Sachen gibt es da. Ne? Also die der Normalbürger gar nicht so weiß. Ne? Mhm. Also wenn zum Beispiel der Arzt sagt, ich möchte eine heilpraktische Naturheilpraxis eröffnen.
Ja.
Ne? Muss er dann eine Approbation abgeben.
Beides geht nicht.
Das wird also
wie in manchen Bundesländern Anwalt und Notar geht nicht beides.
Nein, genau.
Ah ja.
Also es geht nur beides. Es geht nur eins. Ne?
Ja.
Er muss dann eine Approbation abgeben. Das wird natürlich kein Arzt machen. Wäre Bescheid, wenn es täte.
Ja.
So, das heißt, jetzt ist denn ihm wenigstens Zusammenarbeit erlaubt? Nein.
Ja.
Auch das nicht. Ne? Also er kann noch nicht mal einen halbpartiger konsiliardienstlich hinzuziehen.
Aber ich hatte schon ein Interview mit einem Arzt, da hat mir dann für sich so einfach berichtet, dass er schon die Bioresonanztherapie gegenüber Kollegen, also die scheinen dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht mehr, studenbissig zu sein oder so, der sagt also, findet die Bioresonanz gut. Ja, ich finde die auch super, weil ich die kennengelernt habe, weil meine Ex-Schwiegermutter Internistin war. Da gab es diese adjuvante Medizin. Das war einfach eine Internistin, die hat gesagt, ich stelle mir jetzt so ein Ding hin. Und dann gab es die Bioresonanztherapie in Ilmenau und die ganze Intensivstation in Ilmenau ist dahin gerannt. Weil die einen wollten wieder Erdbeeren essen, die anderen wollten wieder Tomaten essen und ich wollte mit meinem Sohn in den Zirkus gehen, ohne dass ich immer bald verrecke. Ja, weil der sich nicht zu. Wenn die Pferde kamen, habe ich keine Luft mehr bekommen und da war so klein, ich hätte den rausprügeln müssen, das ist dann auch blöd im Zirkus. Also insofern bin ich dann immer zur Bioresonanz, hat geholfen. So, bon. Ne? Heute ist die Bioresonanz plötzlich in einem Bereich der Medizin, wo ein Schulmediziner zu mir sagt: Ey, Herr Specht, bei Kollegen sage ich gar nicht, da komme ich gleich in so ein komisches Licht, ja. Da bin ich plötzlich ein Versteher von der Gruppe und Versteher von der Gruppe, weil es scheinbar die Bioresonanz, also das gleiche Wort, ja, Bioresonanztherapie, wird jetzt von der Gesellschaft umgepackt in einen Bereich der Medizin, die so ein bisschen eklig ist.
Ja.
Da muss man ein bisschen gucken. Ne? Mhm. Das sind so, wie der, weiß ich gar nicht, wie der hieß, dieser vegane Koch, der dann abgehauen ist oder so. Was aber gar nicht wahr ist, ne? warum passiert das? Und diese, deshalb gibt es auch den Podcast, dass diese Offenheit gegenüber der Therapie wieder, dass man sich das traut, dass ich halt als Arzt sage, ich habe in Harvard studiert, ich bin scheinbar nicht blöd, ne? Damals hatten wir auch noch Geld. Ich finde die Bioresonanz gut. Wird nicht gemacht. Das heißt, er sitzt in der Charité, in der Kommission von chronisches Fatigue-Syndrom und so weiter, was da alles dazugehört, und spricht manche Sachen nicht ein, weil er denkt, komm, die, ne? So, und wenn er dann, wenn er mit Kurkuma arbeitet oder mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil er eine sehr gute Erfahrung hat, dann gibt es eben den leider auch den frisch studierten Klugscheißer, der sagt, ja, alles Quatsch, ne? So, der Patient leidet ja eher unter den Nahrungsergänzungsmitteln, weil das ja so viele sind. Und diskreditiert seinen Kollegen dadurch. Und was macht er? Da hält die Fresse, weil er keinen Bock drauf hat. Ja, und damit geht ein ganzer Behandlungsstrang für den Patienten geht einfach im Bach runter. Weil er sagt, habe ich keinen Bock mit Kurkuma. Das gibt es ja jetzt nicht in der Apotheke, das gibt es im Kaufland, weiß ich nicht. So, jetzt keine Werbung machen für den, aber gibt es halt irgendwo. Ne? Und dann darf ich das nicht einsetzen.
Ja, das wird tatsächlich immer schlimmer. Ne? Ja. Also das ist, ich kann noch mal so zwei Beispiele nennen, die mir jetzt so ad hoc einfallen, die das also völlig bestätigen, was du sagst. Und da sind wir, wie gesagt, nach meiner Ansicht nach auf keinem guten Weg unterwegs. Nee. Also das müssten wir mal ändern, dringend als Gesellschaft. Das eine ist Helicobacter pylori, das ist also ein Dach, das ist am Magenkeim. Ne? So, und also vor den 90er Jahren, also das deswegen für mich so eindrücklich gewesen, weil als ich angefangen habe zu studieren, kam das Ding gerade raus. Also da war das neu in
der Helicobacter.
Helicobacter, ne? Ja. Ist also das, der hat, also da wurde gesagt, also es gibt also im Magen, ja, gibt es also dort ein Bakterium, was da lebt und ein Magengeschwür erzeugen kann.
Ja. So, und dann.
Die Geschichte kenne ich auch. Die kennst du auch so, ne? So, und das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich das genau anschaut. Also, und dann gab es natürlich die Ärzte, also die Gastroenterologen, die haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil in der Magenschleimhaut haben wir so viel Säure,
ja.
Also da kann ja kein Bakterium überleben.
Ja.
So, das ist Quatsch.
Ja.
Ja. So, und die haben die irgendwelche Messfehler gehabt. So, und dann, also die Forscher haben aber trotzdem darauf insistiert, sie haben gesagt, das Ding isoliert, sie haben das Ding angezüchtet, sie haben das Ding fotografiert. Und ich gesagt, und wenn ich ein Antibiotikum da einsetze, ich brauche eine einmalige Einnahme davon, dann ist das Ding tot. Und das Magengeschwür schließt sich. Ne? So, und also kannst du dir vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis es in die Latinier kommt?
Also, weil ich ja weiß, was wir für einen Podcast machen, würde ich mal sagen, 12 Jahre.
15 Jahre. So, also von der medizinischen Erkenntnis, ja, ne, bis hin zur Therapieumsetzung 15 Jahre. Weil sie es nicht geglaubt haben. Ja, so. Und das ist jetzt natürlich auf der einen Seite mal wieder eine Frage, ja, und wie kommt man dahin? Also wie ist das überhaupt, wie hat sich das entwickelt? Und da hat das Internet eine enorme Rolle gespielt,
ja,
weil natürlich also andere medizinische Kulturkreise das anders gesehen haben. Ne? Also die sind, also zum Beispiel südamerikanischer Raum oder auch der asiatische Raum, der ist viel experimentierfreudiger als wir.
Ja.
Und zwar jetzt nicht experimentierfreudig auf Kosten von großem Sicherheitsverlust. Ne, das ist ja auch wichtig zu sagen. Also die einmalige Einnahme von Antibiotikum kann man eigentlich mal probieren. Das ist jetzt etwas, was jetzt, wo mich jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt nicht Millionen von Leuten niedernähen werde.
Mhm.
Ne? Das kann ich einfach mal probieren.
Ja.
Ne? So, und die haben das probiert und da haben natürlich die Patienten daraufhin das öffentlich gemacht, dass das bei denen funktioniert hat. Ne? Und das wurde ja bei uns, also in der ganzen 15 Jahre lang wurde bei uns noch rumoperiert. Da wurden an Arztwehr gegeben.
Lobotomie.
Also mit allen Pipapo,
ja.
Ja? Drohens gemacht, obwohl letztendlich im Endeffekt nachher eine ganz andere Therapie rausgekommen ist. Ne?
Ja.
Und das ist eben das Problem bei den bei der evidenzbasierten Medizin, wenn man sich dann erstmal festgelegt hat. Erstmal dauern die Prozesse, bis es dazu festlegt, kommt sehr, sehr, sehr lange, haben wir das gerade festgestellt.
Ja.
Und das Zweite ist, dass natürlich auch der Weg in diese Leitlinien natürlich jetzt auch heutzutage immer schwieriger
wird. Ich wollte gerade sagen, du kriegst die Zahlen ja gar nicht mehr zusammen für ein Gegenargument, genau. Weil ja die Möglichkeit, sagen wir mal, Experimente, ja, oder am Menschen zu machen, mhm, zur Sicherheit, das ist, finde ich, auch in Ordnung, ja, aber wenn du es immer weiter einschränkst, kriegst du auch keine Erkenntnis.
Ja, aber wir könnten ja zum Beispiel auch behandlungswillige, ja,
ja,
Probanden nehmen.
Nee, das geht auch nicht.
Und das geht auch nicht. Ne? Das heißt, dass man sagt, okay.
Freiwillige Vorhaben.
Und natürlich auch klar mit einer sehr, sehr guten Risikoabschätzung,
ja.
Die man vielleicht bei einigen.
Aber da müssen sie es ja bezahlen, da sind wir doch wieder dabei. Die Länder, die du aufführst, da ist es eh dein Privatproblem, wenn du krank bist.
Das stimmt.
Und schon sind die experimentierfreudiger. Hier sind wir wieder dabei, wenn wir Lauterbachus heißen würden oder so, dann ist so. Wenn es dann tatsächlich evident wird und so, dann muss ich es auch bezahlen, dann machen wir lieber nicht, oder? Und Afrika, Südamerika, Asien ist es so, Alter, du bezahlst es selber, ja, oder Ende, so.
Und dann sein Magengeschwür leben.
Ne? Du musst halt mit deinem Magengeschwür leben, ne? Oder ist halt schwierig dann. Und schon geht's, ja, aber wenn hier dann plötzlich, da muss ich mal gucken, wie viele Leute ich das dann bezahlen müsste, und schon werden da Barrieren errichtet, die ja scheinbar in anderen Ländern, wo es sowieso klar ist, dass du es privat bezahlen musst, die es da scheinbar gar nicht gibt. Und die haben keine Übersterblichkeit. Ja. Jedenfalls nicht deswegen.
Ja. Ja. Die zweite Sache ist natürlich jetzt in dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Das ist auch etwas, was ich immer sehr gerne anführe. Da gibt es ja die Novel Food Verordnung. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nein.
Also es gibt einmal eine ziemlich feste Verordnung für Nahrungsergänzungsmittel. Was darf das überhaupt sein? Was darf da rein? Und so weiter und so fort. Und die ist sehr, sehr restriktiv. Ne? Da gibt es eine sogenannte Whitelist von Substanzen, die da rein dürfen, also Vitamin D, Vitamin A, Vitamin K, ist alles geklärt, B-Vitamine, dann Kalzium, Magnesium, kennt ihr hier jeder Zweite bestimmt hier aus dem Podcast, ne?
Ja.
Und wird das vielleicht sogar nehmen. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch machen mit uns, kann man sich auch schwer mit schädigen. Ne? Aber im Endeffekt ist es nachher so, dass diese Liste mehr oder weniger geschlossen wurde. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Beispiel, ich nehme jetzt zum Beispiel einen Pflanzenextrakt, wo ich jetzt sage, okay, ich habe es jetzt eigentlich, kann jetzt die ganze Pflanze essen, ja, und damit habe ich eine gewisse Wirkung. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir, was ist mein Lieblingsbeispiel, Reiskleie.
Ne? Reiskleie.
Reiskleie. Gut. Reiskleie sind super. Super Sache, weil Reiskleie, das wissen wir alle, obwohl wir sie immer abmachen. Also wir essen ja normalerweise geschälten Reis. Ja? Aber eigentlich wissen wir ganz genau, dass der ungeschälte Reis viel besser wäre. Ne? Warum?
Weil wahrscheinlich in der Schale wichtige Stoffe drin sind.
Exakt. Ja? Ja? Wir sind einer Ballaststoffe. Ne?
Ja.
Das Ballaststoffe hat auch schon jeder gehört. Ne? Aber warum denn Ballaststoffe?
Warum wir die brauchen? Ja. Weil sich die guten Mikroorganismen, die ich in meinem Darm habe, genau davon ernähren. Das sind sogenannte Präbiotika.
Zufall.
Ne? Ja.
Also es bleibt aber noch ein bisschen nebulös, aber die Richtung stimmt.
Ja.
So, jetzt nehme ich meine Reiskleie, ja, und isoliere meine Präbiotika.
Also die Schale vom Reis.
Die Schale vom Reis, die nehme ich jetzt, also die mache ich ab, die wird ja sowieso weggeschmissen. Ne? Also da gibt es, wenn ich jetzt Reis ernte, dann habe ich einen Riesenhaufen Schale, Reisschale oder Reiskleie, die ich jetzt eigentlich wegschmeiße. Und jetzt kommt
mache ich einen Brei draus.
So, jetzt kommt eine chinesische Fabrik, holt sich das ganze Zeugs ab. Und sagt, okay, ich extrahiere da jetzt, ich will nicht die ganze Kleie drumherum haben, sondern ich will das, was in der Kleie drin ist, haben.
Ja.
Jetzt haben wir Novel Food.
Ne? Und das geht ja nicht mehr.
Das heißt,
darf ich es denn privat verkaufen oder auch nicht?
Nein, gar nicht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Das wird dann zulassungstechnisch richtig komplex.
Und kann ich Plätzchen draus machen?
Ja, du kannst die Reiskleie verwenden.
Ja.
Ja, also wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt, also gab letztens sogar einen Urteiler drüber, das ist so völlig verrückt, wenn ich jetzt aus einem natürlichen Pflanzenteil, also die Reiskleie ist rechtlich gesehen ein sogenanntes natürliches Pflanzenteil.
Ja.
So, und wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Gramm natürliches Pflanzenteil ins Brot tue und verbacke, dann kann ich es verkaufen als Brot.
Mit Reiskleie.
Ja. So, wenn ich jetzt die Reiskleie aber vorher nass extrahiere und wenn ich sage, ich will eigentlich nur an die Substanzen rankommen, die mich jetzt eigentlich interessieren, das sind jetzt in diesem Falle Inositolphosphate, die mich interessieren.
Ja.
Und ich nehme jetzt bleib bei meinen 100 Gramm Reiskleie, hole da jetzt 3 Gramm raus. Ne?
Ja.
Tu die jetzt auch in den Tabletten.
Weil ich es trockener als Pulver mache.
Ja, ist viel praktischer in der Einnahme. Da brauche ich kein ganzes Brot zu essen. Ne?
Ja.
Das ist mir verboten.
Ja.
Das darf ich nicht mehr. Ne? Und das heißt, das ist eigentlich ja mit einem guten.
Auf der ganzen Welt oder nur im
Europa? Es ist nur EU und Nordamerika.
Ne? EU und Nordamerika. Die Krankenversicherung hat wiederum.
Das ist eine Frage, das in Verkehr bringen ist hier nicht geschottet.
Ja.
Darfst du also nicht verkaufen. Könntest du natürlich selber machen. Kann man natürlich eine Säule hinbauen zu Hause und das selbst extrahieren.
Ja.
Für mich.
Ja.
Aber das ist natürlich sinnfrei. Ne?
Ja.
Und das heißt, also wir bleiben in dem Bereich der Nahrungsmittel, der Nahrungsergänzungsmittel und der, ich sag mal, sogenannten des Angebots für Komplementärmedizin, was wir haben, das sind ja keine Arzneimittel, die sind ja wieder strenger, nochmal strenger geregelt,
ja.
Bleiben wir stehen im Moment. Das muss halt ganz klar sein. Also das heißt, der Stand ist vor 1997 eingefroren worden.
Seitdem kommt nichts mehr dazu.
So ist es. Ne? Und das ist natürlich keine gute Sache. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt durch eine neue Erkenntnis aus Indien oder also wo es ganz viele Inder gibt, die quasi bestimmte Pflanzenteile essen oder bestimmte Früchte essen, ja, und die denen gut tun, ne? In bestimmten Situationen in ihrem Leben, bei Krankheiten, ja, dann ist das hier ein Zulassungsprozess, der geht in die Hunderttausende von Euro.
Mhm.
Ne? Und da muss ich natürlich auch immer die Kunden haben.
Muss die Kunden haben.
Und die Vorfinanzierungsmöglichkeit, dass ich sowas überhaupt machen kann. Ne?
Ja. Am besten ist, du machst eine Brause draus, so ist ja Red Bull entstanden, habe ich mal gehört. Ja, da kann man auch irgendwie aus Aspirin, was ist Aspirin?
Bitte.
Wenn ich keinen Namensergänzungsstoff, dann meine Brause. Und werde reich und kaufe Flugzeuge, Fußballvereine.
Taurin ist aber in der Liste der Nahrungsergänzungsmittel.
Also jetzt brauche ich gar also ich trinke ja keine. Ich will nichts gegen, weder noch, ist einfach nicht, ich trinke keine Brause, ich trinke nur Wasser und Weißwein und im Moment noch mehr Wasser, aber jetzt dürfte ich auch eine Tablette machen, sozusagen, für Taurin.
Eine taurinhaltige Tablette ist möglich,
ja.
Weil es auf dieser Liste draufsteht.
Aber Taurin nützt ja wenig, oder?
Doch, also das
ist ja nicht.
Hat schon eine Relevanz, ne? Und zwar, besonders in Verbindung mit Zucker. Also hat schon eine Relevanz.
Ah ja, okay. Also ich weiß, Sie haben das mal, es ist ja als Medikament, es ist ja nur ein Hilfsmittel, wenn man also einen zentralen Venenkatheter oder so mit Taurolog, ne, also mit Taurin blocken will, damit da kein Blutgerinnsel entsteht, dann darf man es nicht reinspritzen in den Körper, weil es kein Arzneimittel ist. Aber man darf es in den Schlauch machen. So.
Genau.
Es ist aber, wenn man
weile.
Genau ist es so. Jetzt ist natürlich das Problem, dass keine Sau weiß, wie viel, weil die Schläuche ja gekürzt werden. Ich mache das ja selber, das ist ja mein Job, die Schläuche zu legen. Und ich muss den ja abschneiden, weil der eine Patient ist ja groß, der andere ist klein.
Aber da kann ich dich beruhigen.
Ja. Es macht nichts im Körper.
Also,
aber du musst mich alle überzeugen.
Ja, und auch wenn man so ein Medizinprodukt auf den Markt bringt,
ja.
Glaub mir, da machen sich Menschen drüber Gedanken vorher. Weil vermutlich wird es irgendwo auf der Welt einen Menschen geben und sogar viele davon, ja, die das nicht genau gelesen haben, sondern es einfach einspritzt.
Ja.
Ne? Also davon muss man ausgehen.
Natürlich.
Also wenn ich jetzt so ein Mittel habe für einen Katheterblock, ne, und das davon muss ich ausgehen. Das ist eine ganz klassische Sicherheit.
Du musst es ja reinritzen,
ja.
Weil du natürlich, ich glaube, so ein Katheter, selbst wenn ich den längsten nehme, den Pickliner oder so, dann ist da 0, Milliliter drin, kriege ich mit. Also ich kriege sowieso nicht, ich bin ja vom Dorf, habe grobe Hände, ja, so und kann es ehrlich freuen, kann das wirklich wenig mit meinem Körper anfangen, außer rennen, essen, trinken. So. Und für mich ist es unmöglich, ja. Und aber die Patienten und die Pflegedienste, denen ich das dann erkläre oder so, die haben natürlich auch mal, ne? Wie soll ich denn das machen? Ja, gar nicht.
Ja, ja. Und das ist, ich meine.
Du kannst weniger reinspritzen, dann kommt es wieder zum Blutgerinnsel.
Ja. Ja. Und jetzt, das ist aber ein typisches oder gutes Beispiel dafür, wie eine klassische Sicherheitsbewertung aussieht.
Ja.
Also da brauchen wir keine neuen Gesetze dafür, keine neuen Regelungen.
Naja.
Das ist etwas, was völlig klar ist.
Ja.
Und ich habe sehr viel Erfahrung, was die medizinische und pharmazeutische Industrie angeht. Also, und ich kenne da sehr viele Leute, die auch wirklich in der Entwicklung arbeiten.
Ja.
Und ich kenne diesen Fall nicht, dass das böswillig aufgrund zum Beispiel von finanziellen Interessen, die ja natürlich auch immer da eine Rolle spielen, aber dass sowas böswillig unterschlagen wird. Es gibt natürlich Fehler, ne?
Ja.
Und auch schwarze Schafe, ja. Aber wenn wir da jetzt quasi unser Regelwerk zu stark nach oben.
Dann gibt es auch keinen Fortschritt. Und das ist halt die Frage, ne, ob ich dann das Medikament so austesten muss, dass von einer Milliarde gar keiner mehr stirbt. Aber es sterben viele Leute, wenn sie von einer Wespe gestochen werden. Die rotte ich ja auch nicht aus. Also das sehe ich genauso, dass du natürlich. Und das ist auch oft, wenn die Patienten sagen, ja, jetzt empfehlen sie das und wie ist denn das, kann es da zu Allergien führen? Natürlich, Es kann auch zu Allergien führen, wenn du das Waschmittel wechselst, ja, oder wenn du einen anderen Mann. Ich kenne also tatsächlich von meiner Ex-Schwiegermutter, die diese Bioresonanz hatte, dass Frauen allergisch werden auf das Sperma ihres Mannes.
Das gibt's.
Das gibt's. Oder sie haben es erfunden. Egal. Auf jeden Fall schien es ihnen nützlich zu sein, das rauszukriegen. Und der Mann, wahrscheinlich war er über die Schmerztablette hinweg und Kopfschmerzen haben nicht mehr gezählt. Ja, Schatz, ich habe eine Allergie. Tut mir leid. Sondern gucke ich Sportschau. Deshalb kommt die Sportschau Samstag zu spät, obwohl du in der Badewanne warst, dann musst du Sport gucken. Egal. So, wir müssen auch Schluss machen, weil es uns zu lange geht und wir machen dann irgendwie in den nächsten Wochen. Das war sehr interessant. Und ich will mich jetzt von allen verabschieden. Dr. Onimus, hat riesen Spaß gemacht, Hartmut, und wir machen das nochmal. Bis dahin, Dr. Onimus.